Deutschlandfunk Jazz Facts.
"52nd Street Theme" steht auf dieser Schallplatte des Dizzy Gillespie Septetts. Ein programmatischer Titel, denn er benannte das Epizentrum, von dem eine der wichtigsten Veränderungen im Jazz ausging. In der 52nd Street lagen etliche Clubs dicht beieinander, viele Zuhörer strömten herein und die jungen Bebopper, die ihre Musik zuvor fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt hatten, sie konnten ihren Stil hier vollenden. Eine zufällige Entwicklung? Jan Bäumer sieht es anders.
Auf ihrem Zenit zwischen 1935 und 1945 waren die Clubs der 52nd Street eine steigende Einnahmequelle für afroamerikanische Musiker. Ihre Verdienstmöglichkeiten verbesserten sich mit den 1940er Jahren noch einmal dramatisch, weil der Krieg das Publikum auf New York und hier auf Midtown Manhattan konzentrierte. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit der 52nd Street war gerade der Grund dafür, dass die späteren Bebop-Musiker auf ihren Stil ökonomisch-künstlerisch vertrauten und sich dorthin veränderten.
Es waren Musiker wie der Saxophonist Charlie Parker, der den Jazz im Ganzen ebenso tief prägte, wie es zuvor ein Louis Armstrong getan hatte. Wie Parker, Gillespie und ihre Mitstreiter den Bebop entwickelten, davon erzählt Jan Bäumer detailreich und mit musikanalytischem Sachverstand. Dazu wirft er einen Blick auf die New Yorker Rahmenbedingungen, zum Beispiel auf die Arbeitssituation während der Swing-Ära. Das große Geschäft machten weiße Bands, für schwarze Neulinge war der Markt um 1940 dicht. Mit dem Kriegseintritt der USA 1941 wurde es noch schwieriger, denn nun waren Benzin und Gummi für Autoreifen rationiert und so konnten die Musiker keine weiten Tourneen mehr unternehmen. Viele ambitionierte Schwarze saßen in New York fest und suchten nach einem Betätigungsfeld.
Die Frage, warum junge afroamerikanische Jazzmusiker Bebop machten, beantwortet sich also zu einem guten Teil aus der misslichen beruflichen Situation, in der sie sich ab Ende der 1930er befanden. Warum sonst hätten sie das System Swing aufgeben sollen, das ihren Vorgängern Geld und Popularität eingebracht hatte? Bebop stellt die bewusste, risikoreiche Entscheidung professioneller Berufsmusiker dar, mit einem neuen Stil Karriere im Musikgeschäft zu machen.
Eine bewusste Abkehr vom Kommerz war Bebop also keineswegs. Wie die ersten Musiker um 1941 herum den neuen Weg einschlugen, davon erzählt das Buch ausführlich. In den Clubs von Harlem wie Minton's Playhouse wurde bis in den Morgen gejammt. Und Nachwuchskünstler wie der E-Gitarrist Charlie Christian erkundeten Neuland. Wenn Charlie Christian, Kenny Clark und Coleman Hawkins sich um 4 Uhr morgens im Minton's oder in Clark Monroe's Uptown House trafen, dann waren hier Musiker unter sich. Dieses Treibhausklima beflügelte sie und die Pioniere arbeiteten wie besessen.
Nachdem das Monroe's um 7 Uhr morgens geschlossen war, zogen die Musiker einige Blocks weiter in das Appartement von Max Maddox, einem ehemaligen Trompeter aus dem Orchester von Fletcher Henderson, wo man weiter jammte. Dort war es auch, dass Thelonious Monk den anderen Musikern seine Kompositionen an einem Klavier im Hinterzimmer vorführte. Auch nachmittags traf man sich, um über Musik zu sprechen und komplexe Akkorde für den Abend auszuarbeiten. Ein solcher Ort war etwa das Appartement von Monk. Dort probierten die Bebop-Musiker am Klavier, das in der Küche stand, ihre Ideen aus.
Die kleinen Clubs von Harlem und die Privatwohnungen, dazu auch die Garderoben der Tanzpaläste. An diesen drei Orten begannen die jungen Afroamerikaner den neuen Stil zu entwickeln. Echter Bebop wurde daraus dann in der Hexenküche der 52nd Street in Manhattan. Die für New York typischen kleinen Schallplattenfirmen verbreiteten die neuen Klänge. Und Jazz-Zeitschriften wie Metronome öffneten sich dem neuen Stil. Diese Kombination aus Clubs und lokalen Massenmedien verlieh dem Bebop einen enormen Schub. Die Blütezeit des Bebop allerdings war kurz. Nach Kriegsende 1945 änderten sich die Rahmenbedingungen. Die New Yorker Musiker konnten wieder mehr auf Tournee gehen. Die lokale Szene erodierte. Wohl erlebten die Clubs einen kurzen Höhenflug. Neue Etablissements wie das Bob City fassten bis zu 900 Zuhörer. Aber schon ab 1947 brachen die Besucherzahlen ein. Ein Club nach dem anderen machte dicht. Für diesen Absturz finden sich bei Bäumer mehrere Erklärungen. Zum einen passte ein Bebop-Quintett mit seiner Musik zum Zuhören dann doch nicht in diesen großen Rahmen. Zum anderen hatte die Kriegszeit vorübergehend für ein besonderes gesellschaftliches Klima gesorgt. Bäumer zieht Schlüsse aus einer zeitgenössischen Untersuchung über die New Yorker Kriminalität.
Im Unterschied zu Friedenszeiten würden in Kriegszeiten Veränderungen schneller und leichter akzeptiert. Die Schnelligkeit dieser Veränderungen erzeugt jedoch eine Art Vakuum, weil die neuen Werte erst durchgesetzt werden müssen, die alten Werte aber noch gesellschaftliche Verbindlichkeit beanspruchen können. Dieses Vakuum, dieses Moment des Chaos und der Desorientierung schafft einen Raum, in dem sich unnormale Verhaltensweisen entwickeln können. Es war genau diese Periode der gesellschaftlichen Instabilität und der Wandlungen, auch der Instabilität ästhetischer Normen, die Bebop ermöglichte und prägte.
Jan Bäumer erklärt schlüssig, warum das gerade Anfang und Mitte der 40er Jahre in New York passiert ist. Die Grundzüge der Geschichte sind nicht neu, aber die vielen Details in diesem Buch müsste man sich anderswo mühsam zusammensuchen. Wie akribisch Bäumer das Material durchforstet hat, das zeigt sich, wenn er sogar einen Pressebericht von 1949 über den Rechtsstreit zweier Brillenhersteller zitiert, um das Herstellungsrecht an Bebop-Brillen. Bäumer betrachtet den vertrauten Stil Bebop aus einer ungewohnten Perspektive, indem er den vielleicht folgenreichsten Stilwandel des Jazz aus seinem gesellschaftlichen, zeitgeschichtlichen und städtischen Umfeld erklärt. Sein Fazit: Bebop war nur möglich zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in einer ganz bestimmten Stadt.
Bebop atmete den Geist New Yorks und konstituierte ihn zugleich. Schnell, wendig, komplex.